ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 8, Kapitel 15, Bali Maharaj erobert die himmlischen Planeten, Vers 29. O chasinang baling chetum nasamartyosti kaschana bhavat vidho bhavan vapi varchayitvishvaram harim vicheshati no na kopyenam brahmaticha samiritam Nasya shakta purastatum kritantasya chata chalaha. Küche? Radio? Kennst du? Könnt ihr den Radio, die CD auf Stopp drücken, dann habt ihr nicht das komische Geräusch.
Was hast du gesagt?
CD einfach auf Stopp drücken, dann habt ihr nicht das komische Geräusch. Weil die läuft noch. Stopp und dann. Ist besser. Nein, nicht ausmachen. Nur Stopp drücken. Da ist ein, ne, bei dem nicht die CD meine ich, meine den USB-Stick, wo der drin steckt, da kann man einfach Stopp drücken.
Kann ich überhaupt nicht verstehen hier. Das ist alles gerauscht da draußen.
Ah, nee, sag ich ja. Warum das rauscht so? Jetzt geht's?
Ja, jetzt habe ich den Ding ausgeschaltet.
Ja. Auf Stopp drücken. Wenn die CD, wenn der Stick läuft, das Lied, weil nach dem Govinda, wenn das aus ist, da hast du noch ganz lange ohne Ton, aber es läuft noch auf Play.
Ja.
Und dann überschneidet sich der Klang von dem hier.
Das habe ich schon verstanden. Einen hohen Stopp drücken. Ich habe es einfach ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Wenn es ausgeschaltet ist, ist er weg.
So.
Oder?
Ja.
Und was für ein Stopp? Wo gibt's
einen? Na, Stopp, weil du kannst auf Play drücken bei dem Stick. Dann läuft das Ding, das Dreieck ist Play und das Viereck ist Stopp. Und wenn du Stopp drückst, dann hast du nicht mehr diese hohen, komischen Töne. Das ist okay. Aber jetzt ist ja aus. Jetzt ist ja, läuft es ja nicht mehr. Okay. Übersetzung. Weder du noch deine Leute können den überaus mächtigen Bali besiegen. Wahrlich, niemand außer der höchsten Persönlichkeit Gottes kann ihn bezwingen, denn er ist jetzt mit der höchsten spirituellen Macht Brahma-Teachers ausgestattet. So wie niemand vor Yamaraj bestehen kann, so kann jetzt niemand vor Bali Maharaj bestehen. Vers 30. Ihr solltet daher warten, bis sich die Lage eurer Feinde ins Gegenteil umkehrt. Und bis dahin solltet ihr alle diesen himmlischen Planeten verlassen und woanders hingehen, wo man euch nicht sehen wird. Vers 31. Bali Maharaj ist jetzt äußerst mächtig geworden, weil er von den Brahmanas gesegnet wurde. Doch wenn er später die Brahmanas beleidigt, wird er zusammen mit seinen Freunden und Helfern besiegt werden. Erläuterung. Bali Maharaj und Indra waren Feinde, als daher Brihaspati, der spirituelle Meister der Halbgötter, voraussagte, dass Bali Maharaj besiegt werden würde, wenn er die Brahmanas beleidige, durch deren Gnade er so mächtig geworden war, wollten Bali Maharajas Feinde natürlich erfahren, wann dieser günstige Augenblick kommen würde. Um König Indra zu beruhigen, versicherte ihm Brihaspati, dass die Zeit gewiss kommen werde, denn Brihaspati konnte sehen, dass Bali Maharaj in der Zukunft den Anweisungen Shukracharyas missachten würde, um Sri Vishnu Vamanadev zu besänftigen. Für den Fortschritt im Krishna-Bewusstsein kann man natürlich alle Risiken auf sich nehmen. Um Vamanadev zu erfreuen, nahm Bali Maharaj das Risiko auf sich, die Anweisungen seines spirituellen Meisters Shukracharya zu missachten. Aus diesem Grunde sollte er all sein Eigentum verlieren und später, aufgrund seines hingebungsvollen Dienstes für den Herrn, mehr bekommen, als er erwartet hatte. In der Zukunft, im 8. Manvantara, wird er den Thron Indras erneut besetzen. Oma Jnana Timirandasya, Jnananjana Shalakaya, Chakshurim Militam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim, Yat Kripatamam Vande, Shri Guru Ninataranam, Shri Chaitanya Manobistam, Stapitam Yena Bhutale, Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svabadam Tikam, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadada, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, hier spricht weiter Brihaspati zu Pali Maharaj und erklärt ihm, oh, ihr könnt jetzt nichts gegen Pali Maharaj tun. Er ist zu mächtig. Ihr müsst euch zurückziehen. So, ihr gebt die Stadt sozusagen, Amaravati, ihr gebt sie kampflos auf. Und das tun die Halbgötter auch und verlassen die Stadt. Aber Brihaspati sagt, es wird nicht lange dauern, dann werdet ihr wieder diese Stadt zurückbekommen. Weil Pali Maharaj ist jetzt nur so mächtig, weil er die Segnungen der Brahmanas hat. Diese interessant, dämonischen Brahmanas, interessanterweise. Also nicht Brahmanas im klassischen Sinn, die Vishnu verehren, sondern Priester. Priester. Und die können eben auch auf der dämonischen Seite aktiv sein. So, jedenfalls sagt er, das wird nicht lang dauern, dann wird er die missachten und er wird all seine Macht verlieren. Und dann werdet ihr wieder die himmlischen Planeten und diese Hauptstadt der himmlischen Planeten zurückbekommen. So. Und das wird deshalb passieren, weil Pali wird nun die himmlischen Planeten regieren und er wird sehr viele Opfer durchführen. Und später wird dann, weil das nächste Kapitel heißt auch die Verehrungszeremonie namens Payuvrata, weil die Halbgötter haben eine Mutter, klarerweise. Und die heißt Aditi. Und die Mutter der Halbgötter heißt Aditi. Und sie hat einen Mann, der heißt Kashyapa Muni. Das ist auch ein sehr mächtiger Muni. Und Kashyapa Muni hat mit ihr eben diese ganzen Halbgötter gezeugt. Er ist der Urvater der Halbgötter. So mächtig ist er. Und als Aditi hört, dass ihre Söhne und die Halbgötter eben die himmlischen Planeten verloren haben, ist sie sehr unzufrieden und sehr traurig. Wie eine Mutter halt ist, oder? Wenn eine Mutter hört, dass es dir schlecht geht, dann ist sie traurig. Wenn es eine gute Mutter ist. Manchen Müttern ist es egal. Aber normalerweise, die Mutter kümmert sich um ihre Kinder. Und dann wird sie unterwiesen von Kashyapa Muni, weil er kommt nach Hause, zurück in die Einsiedelei und sie ist da und ist ganz deprimiert. Und er fragt sie, was ist los, und sie klagt ihr Leid. Und er sagt, okay, da gibt es eine Verehrungszeremonie und wenn du die durchführst, wird Krishna sehr zufrieden sein und dir helfen. Und das heißt Payuvrata. Und das ist wird dann im nächsten Kapitel erklärt, wie das funktioniert. Und sie macht das. Und Vishnu erscheint vor ihr, persönlich. Und sagt ihr, meine liebe Aditi, sei nicht bekümmert. Ich werde mich um die Situation kümmern. Ich werde dir helfen. Und nicht später bekommt Aditi ein Kind. Interessanterweise, Krishna erscheint sehr oft durch diese Geburt, oder das sieht aus wie Geburt. Krishna selbst ist so erschienen, so ähnlich. Ram ist so erschienen, Chaitanya Mahaprabhu ist so erschienen. So manchmal erscheint Krishna auf diesem Weg, um auch den Vatsalya Rasa zu pflegen. Vatsalya Rasa heißt elterliche Beziehung. Somit heißt es, und erschien Vishnu in einer wunderschönen Form, als kleiner Brahmachari, oder Zwerg-Brahmana wird gesagt, und er heißt auch Upendra. Upendra, das ist ein anderer Name von Vamana. Und das heißt eben der kleine Indra. Oder der kleine Bruder von Indra. Und das ist sehr interessant, dass Vishnu als Bruder von Indra erschien. Eine sehr interessante Beziehung zu Indra. Und er kam auf diese Welt und war ein transzendentales, wunderschönes Wesen natürlich. Ein kleiner Brahmana. Brahmachari heißt es auch. Und er wird verehrt von den Halbgöttern und jeder gibt ihm Geschenke und verehrt ihn und bringt ihm Gebete dar. Und dann geht Vamana, Vishnu, direkt, das ist ja die Mission, warum er erschienen ist, um eben irgendwie diese Situation zu berichtigen und den Halbgöttern wieder die Herrschaft über die himmlischen Planeten zurückzugeben. Und er geht direkt zu Pali Maharaj. Und Pali ist gerade beschäftigt mit einer großen Opferzeremonie und sitzt in einer großen Arena, in einer riesengroßen Arena, in der verschiedene Hymnen gesungen werden und Yajnas durchgeführt werden, um eben seine Macht zu behalten. Und er kommt in diese Arena und er leuchtet. Bamana leuchtet. Und alle gucken, oh, wer ist denn das? Und er ist nur ganz klein, wie ein kleines Kind. Zwerg Bamana. Und er kommt in diese Versammlung und alle gucken ihn an und sind erstaunt und wollen ihm alles anbieten und merken, das ist eine große Persönlichkeit. Und sagt Bali Maharaj, er sagt, oh, was bist du für eine wunderbare Persönlichkeit, du bist sehr ermächtigt, bitte nimm meine Achtung, meine Ehrbietung entgegen, was kann ich für dich tun? Und Vamana sagt zu ihm, ich bin einfach nur ein Brahmachari und das heißt, ich bin sehr entsagt, ich brauche nichts, ich lebe im Stand der Entsagung und des Zölibats und ich brauche keine materiellen Annehmlichkeiten, aber das Einzige, was du mir geben kannst, ist 3 Schritte Land. Weil so viel brauche ich, um meinen Körper niederzulegen und dann kann ich übernachten. Also 3 Schritte meiner Schritte gibst du mir und dann kann ich, mehr brauche ich nicht. Und Bali sagt, du bist aber nicht intelligent. Ich bin der Herr der himmlischen Planeten. Ich habe so viel. Ich kann dir den ganzen Planeten schenken. Und du fragst nur nach 3 Schritten Land. Und Vamana sagt, wenn man nicht mit so etwas zufrieden ist, wird man mit gar nichts zufrieden sein. Weil der Geist ist so, man will immer mehr und mehr und mehr. So, ich begnüge mich mit dem Lebensnotwendigen. Auch wenn ich einen Planeten von dir bekommen würde, dann würde ich mehr wollen und noch einen Planeten und noch einen Planeten.
Das heißt zufrieden.
Satisfied.
Ja.
So in der Predigt sagt, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Man braucht nicht mehr. Soll sich nicht verstricken mit unnötigen materiellen Wünschen. Weil diese Wünsche entstehen von Lust. Und Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Lust brennt wie Feuer. Und egal wie viel Ghee du ins Feuer kippst, das Feuer wird nur größer. Das heißt, wenn wir Lust haben auf irgendetwas, man sagt, ich habe Lust auf etwas, interessanterweise, dann wollen wir diese Lust befriedigen, indem wir das tun, was die Lust befiehlt. Nur die Lust wird nicht weggehen. Kurzzeitig wird es vielleicht ein bisschen, aber dann kommt sie stärker zurück. Und so sagt Prahlad Maharaj, dass so ist das mit Sexualität. Er sagt, Sexualität ist wie ein Juckreiz. Das hat man Lust. Ja? Oh, ich muss Sexualität haben. Ich brauche Sex. Und wenn man der Lust auf den Leim geht, das ist ein deutsches Sprichwort, das heißt, in die Falle tappt und es vielleicht tut, dann wird diese sexuelle Freude oder Lust nicht zufriedengestellt. Kurzzeitig. Aber dann kommt es stärker zurück. Und er sagt, das ist wie ein Juckreiz. Weil ein Juckreiz, der juckt und du willst kratzen und du kratzt und, wenn du und dann macht es total Spaß. Und du sagst, oh ja, das unangenehme Gefühl geht weg. Und so ist es bei Lust, ob Sexualität oder irgendwas auch, man hat ein unangenehmes Gefühl, man fühlt sich leer, es ist ein Bedürfnis da, es ist ein Drang da im Herzen, es ist ein Wunsch da, eine Qual und es ist leidvoll. Und man denkt, wenn ich diese Lust zufriedenstelle, befriedige, dann geht diese Qual weg, dieses Bedürfnis, diese Leere wird erfüllt. Und so ist es auch mit dem Juckreiz. Kurzzeitig fühlt man es, oh, es funktioniert, es geht weg. Und dann auf einmal kommt es stärker zurück. Und so ist es mit allen materiellen Wünschen und mit aller Lust, ob Sexualität oder auch andere Dinge. Es kulminiert halt immer in Sexualität. Wenn man das kontrollieren kann, ist man frei. Hat man einen Riesenschritt in die Freiheit getan. Und so sagt Vamanadev, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich brauche nur ein kleines Stückchen Land, wo ich rasten kann. Schlafen kann. Und dann sagt Bali Maharaj, okay, naja, wenn du nicht mehr willst. Aber Shukracharya, sein Meister, sein spiritueller Meister oder Priester oder Mentor, wie man es sagen mag, ruft ihn zur Seite und sagt, Bali Maharaj, das kannst du nicht tun. Ich verstehe, das ist kein normaler Brahmana. Das ist kein normaler Zwerg-Brahmana. Das ist kein normaler Zwerg hier. Das ist sicher Vishnu. Und der will dich gerade austricksen. Der hat irgendwas vor. Der wird dir alles wegnehmen. Glaube ihm kein Wort. Und Srila Prabhupada erklärt in der Erläuterung, dass ein spiritueller Meister muss uns immer unterweisen, wie wir uns Krishna hingeben. Und wenn der spirituelle Meister, und Parimaj wollte das tun, er wollte sich Vamana, er wollte sich Krishna hingeben. Er wollte ihm dienen. Aber wenn der spirituelle Meister sagt, diene nicht Krishna, dann ist das ein falscher Guru und du sollst ihn zurückweisen. So, wenn du einen Guru hast oder wenn du jemanden kennst, der sich als Guru ausgibt und er sagt nicht, dass man Krishna dienen soll, dann ist das ein falscher Guru, ein Betrüger.
Nasti.
Falscher Guru. Was hast du gesagt? Ne, möchte gern Guru. Ja, das Sanskrit-Wort ist Nastiker. Nastiker ist der Atheist. So, und so gibt es heutzutage viele falsche Gurus, die sich ausgeben als Lehrer, als Mentoren, als Gurus, als Unterweiser, die alle meistens nicht die Prinzipien von Bhakti-Yoga lehren und deshalb keine Gurus sind, Betrüger sind. Dass Yoga-Lehrer sind, die meisten Yoga-Lehrer sind Betrüger. Ja, weil die lehren einfach nur Quatsch. Die lehren Yoga, was gar kein Yoga ist. Weil Yoga sind nicht Körperübungen, sondern Yoga ist Verbindung mit Gott. Und wenn der Lehrer nicht die Verbindung mit Gott lehrt, dann ist er ein falscher Lehrer und soll es nicht ausgeben als Lehrer. Dann soll er es auch nicht Yoga nennen, sondern vielleicht Gymnastik. Das ist okay. Aber die nennen es heute alle Yoga. Oh, wir machen Yoga. Das ist kein Yoga. Yoga ist Verbindung mit Gott. Wenn das keine, wenn du, das ist doch Quatsch. Ja. So, oder Lehrer an der Universität oder Schulen oder wer weiß was, oder spirituelle Lehrer, Mayavadis, wie sie nicht alle heißen, wir wollen ja keine Namen aufzählen, aber nur wenn sie ein bisschen Asche manifestieren oder scheinbar Gold herzaubern, dann die dumme Masse denkt, oh, das ist ein Avatar oder sowas. Ein großer Meister, wir müssen uns ihm hingeben. Oder wenn jemand nur besonders viel Charisma hat und schön lächelt und ich liebe alle, ich liebe die Welt. Und jeder denkt, oh, ein großer Meister. Aber einem, man kennt, ein Dummkopf bleibt nur so lange unerkannt, solange er nicht spricht. Wenn ein Dummkopf zu sprechen beginnt, den Mund aufmacht, sieht man sofort, ah, er ist entlarvt. Gibt es eine Geschichte vom Fuchs, viele Geschichten vom Fuchs. No, was war das? Ein Schakal. Und ein Schakal läuft herum und er kommt an ein Dorf. Und da steht ein Eimer in blauer Farbe. Und irgendwie stolpert er und fällt in die blaue Farbe hinein. Da ist er ganz blau. Und er kommt raus und sieht, oh, ich bin blau. Und er geht wieder zurück in den Wald zu den anderen Tieren und die sehen ihn alle. Und sagen, oh, schaut euch den an, das ist ein Avatar. Das ist ein großer Meister, das ist Gott persönlich, ein blauer Schakal. Und alle beginnen ihn zu verehren und sich ihm hinzugeben. Dandavat legen sich hin und verehren ihn. Oh. Und in der Nacht auf einmal hört der Schakal weit entfernt andere Schakale rufen. Und weil die Schakale nicht anders können, als im Chor zu singen, beginnt der Jackal. Beginnt er auch zu rufen, wie die Schakale. Und alle Tiere. Oh, das ist ja gar kein Avatar. Das ist einfach nur ein Schakal, der in blaue Farbe gefallen ist. Hört euch das an. Und sie vertreiben ihn aus ihrer Versammlung. Und so sagt Prabhupada, so ist es mit Dummköpfen. Die bleiben nur so lange unerkannt, solange sie nicht sprechen. Aber wenn sie einmal den Mund aufmachen und sprechen, kannst du sofort sehen, ah, ein Dummkopf. Wir glauben ihm kein Wort. Egal, was er tut, wie er aussieht, er ist ein Betrüger. Und deshalb ist es die Aufgabe der Vaishnava-Acharyas, der Sadhus, der Devotis, die Dummköpfe zu entlarven, ihnen die Dummheit aus dem Mund zu locken, um den Menschen zu zeigen, guckt mal, glaubt denen nicht, diesen falschen Propheten und Wissenschaftlern, weil sie predigen nicht, was in den vedischen Schriften steht. Habe ich gestern verteilt und dann kam einer vorbei und hat gesagt, nein, nein, das will ich nicht und weil Religion, da habe ich mich beschäftigt, das ist alles dasselbe und das ist alles nur, irgendwer profitiert davon und ihr beutet nur die Urängste der Menschen aus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, woher weißt du das? Ja, ich weiß das. Also, ja, woher weißt du, dass das hier so ist? Hast du so ein Buch gelesen? Weißt du das? Dann habe ich gesagt, nein, nein, aber ich bin ein Freund der Ratio. Rational heißt er. Ich bin sehr Ratio, der Intellekt. Ich bin ein Freund des Intellektes, des Unterscheidungsvermögens, der, ne, der Analyse. Sag ich, ja, aber wenn du ein Freund der Ratio bist und du sagst, das hier spielt mit den Urängsten der Menschen und du weißt nicht mal, was da drinnen steht, dann ist das nicht rational. Dann bist du genau das Gegenteil von Freund der Ratio, bist ein Feind der Ratio, weil du weißt nicht, was das ist. Du machst ein Urteil, ohne zu analysieren. Das nennt sich Vorurteil. Du kommst zum Urteil, bevor du denkst. Das ist nicht intelligent. Du bist kein Freund der Ratio. Konnte ja nicht viel sagen. Und dann, naja, aber, ja, und dann erzählt er mir die ganze Zeit, wie Religion, so schlecht und blablabla. Und dann sagt er, ja, weil ich glaube an das 11. Prinzip. Es gibt 10 Gebote, aber es gibt auch ein 11. Gebot. Und das heißt, keep thy religion for thyself. Behalte deine Religion für dich selbst. Das heißt, predige nicht. Jeder soll die Religion für sich ausführen, aber es nicht anderen aufdrängen. Und dann sage ich zu ihm, ja, das ist ja voll die Spekulation. Wo kommt denn das her? Das hast du gerade ausgedacht. Und nein, nein, das kommt von dem und dem. Ja, dann hat sich der ausgedacht. Das steht in keinen religiösen Texten drin. Und noch dazu widersprichst du dir selbst. Seit 10 Minuten erzählst du mir, wie Religion schlecht ist. Predigst gegen Religion und dann sagst du, man soll nicht predigen. Du widersprichst dich. Du sollst mal über deine eigene Religion nachdenken, über deine Grundsätze und hier nicht meine Zeit verschwenden. Am Anfang hast du gesagt, du bist Atheist und das hätte ich verstanden, respektiert und du wärst weitergegangen. Aber jetzt predigst du die ganze Zeit zu mir genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich glaubst. So, du sollst mal ein bisschen über deine Religion nachdenken und einfach weitergehen. Sag, stimmt, ich werde über meine Religion nachdenken, weitergehen. Dankeschön. Und ist gegangen. So, wir sollen einfach die Leute verstehen, dass die einfach keine Ahnung haben. Sie widersprechen sich. Sind Fools, Dummköpfe. Und das sollen wir ihnen auch zeigen. Aber mit Barmherzigkeit. Er hat es verstanden, er hat gesehen, er hat 2 Punkte gemacht und 2 Punkte wurden zerlegt. Und er weiß jetzt, ob ich sollte vielleicht mehr darüber nachdenken, was ich so glaube und denke. Und er weiß so, die Hare Krishnas, die mit denen sollte man sich nicht so anlegen, mit solchen komischen Argumenten. Da blamiert man sich. Und das sollen wir machen. Wir sollen den Leuten zeigen, dass sie dumm sind, aber barmherzig. Weil solange wir nicht verstehen, wir auch, ne? Wir mussten das auch verstehen, dass wir nichts wissen, dass wir dumm sind, dass wir was falsch machen. Solange wir nicht verstehen, dass wir was falsch machen, können wir nichts ändern. Sondern wir denken, Fleisch essen ist wunderbar, schmeckt gut und Sex ist der Sinn des Lebens und Geld verdienen ist toll und Auto und Handy und so, das will ich haben. Das ist der richtige Weg. Solange wir glauben, der Holzweg ist der richtige Weg, dann haben wir ein Problem. Dann gehen wir lachend und tanzend direkt zur Hölle. Und deshalb ist es die Pflicht des Sadhus, des Heiligen, des Devotis, den Menschen zu zeigen, dass sie was falsch machen. Und deshalb werden die Sadhus getötet und bespuckt und geschlagen und gekreuzigt, weil sie da rausgehen und den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Ihr macht was falsch. Hört auf damit. Also sie sind angehaftet daran. Wir sagen, das ist schlecht. Wir sagen, Sex ist schlecht. Sinn und Befriedigung ist schlecht. Du musst aufhören damit. Du machst dich nur kaputt. Aber diejenigen, die angehaftet sind, wollen das nicht hören. Nein! Hör auf damit, sag das nicht. Und wir sagen, du musst dich Gott hingeben. Du musst umkehren. Ändere deinen Lebensstil. Nein! Und sie können so aggressiv werden, die Atheisten und Dämonen, dass sie den Prediger sogar töten. Sogar Bhaktisiddhanta wollten sie töten. Jesus haben sie getötet. Haridas Thakur wollten sie töten. Weil die einfach die Wahrheit sagen und die Wahrheit nicht immer so gut schmeckt. Aber der Sadhu nimmt das auf sich. Das ist das Opfer, das er bringt für den Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes. So predigte Shukracharya zu Vali Maharaj. Gib dich nicht Gott hin, gib dich nicht Vishnu hin, gib dich nicht Vamana hin, nein! Das ist schlecht für dich. Du wirst alles verlieren. Und es ist eine Tatsache. Wenn wir uns Krishna hingeben, werden wir alles verlieren. Und alles bekommen. Ja, wir verlieren alles und werden alles bekommen. Weil wir geben das Schlechte auf Wir geben das Leid auf und bekommen das Glück. Wir geben das Materielle auf und bekommen das Spirituelle. Und Bali Maharaj, weil er irgendwie ein Devotee ist, obwohl er in einer dämonischen Familie geboren ist, obwohl er gegen Indra kämpfte, obwohl all das, ist ein Gottgeweihter. Er ist sogar einer der Mahachans. Es gibt 12 Mahachans. Maha ist groß und Chana ist Personen. Und das sind die Autoritäten für den Hingebungsverdienst, die größten Persönlichkeiten im Universum. Das sind Brahma, Shiva, Narada Muni, die 4 Kumaras, Kapila, Bhishma, Prahlad, Chanaka, Svayambhuva Manu, Yamaraj, dann Bali Maharaj und einer noch, Shukadev Goswami. Die 12. Das sind die 12 sogenannten Mahachans, großen Persönlichkeiten. So, Bali Maharaj ist ein Mahachan und widersetzt sich in dieser Situation seinem Guru, Shukracharya, und sagt: Mein Lieber Shukracharya, ich kann deiner Anweisung nicht folgen. Und Shukracharya sagt zu ihm: Dann bist du verloren. Wenn du der Anweisung des Gurus nicht folgst, bist du verloren. Du wirst alles verlieren. Und Bali Maharaj geht zu Vamana und sagt: Mein lieber Vamanadev, ich erfülle alle deine Wünsche. 3 Schritt Land sind dein. Und Bali Maharaj, Vamana, macht den ersten Schritt. Aber nicht als kleiner Zwerg Brahmana, sondern auf einmal erweitert er sich in eine gigantische, gigantische, gigantische Form mit riesengroßer, großes Universum. Und er macht einen Schritt über die ganze Erde, über das ganze Planetensystem. Aber schon gehört ihm das. Und er macht einen zweiten Schritt, er weitet sich noch weiter durchs ganze Universum, bis zum Rand des Universums, und mit seinem großen Zeh macht er einen Riss, ein Loch in diese Schichten des Universums. Ja, so er durchschreitet das ganze Universum. Und weil er ein Loch hineinmacht in die Hülle, kommt aus dem Ozean der Ursachen, der ja jenseits des Universums ist, kommt Wasser hinein, und das ist die Ganga und fließt daneben, wie wir schon besprochen haben, bis zur Erde. Das ist die Ganga, so sie kommt so ins Universum. Und nun gehört ihm das ganze Universum. Und er sagt zu Bali Maharaj: Bali Maharaj, was nun? Du Schurke, du hast mir 3 Schritte Land versprochen. Doch mit 2 Schritten habe ich schon das ganze Universum durchmessen. Wo soll ich meinen 3. Schritt hin tun? Wo soll ich ihn hinsetzen? Und Bali Maharaj ist sehr intelligent und sehr hingegeben und sagt zu Vamana: Bitte setze deinen Lotusfuß, deinen 3. Schritt auf meinen Kopf. So gehöre ich auch dir. Und Vamana sagt zu ihm: Das gilt nicht. Das gilt nicht. Er macht es, aber er sagt zu ihm: Das war ein Trick von dir. Nehme ich dir nicht ab, deshalb wirst du gefangen genommen. Und Vamana tritt vor Bali Maharaj und lässt ihn gefangen nehmen. Und die Beigesellten von Bali Maharaj wollen Vamana natürlich schon angreifen. Es kommt zu so einer kleinen Rangelei. Aber Bali sagt: Nein, 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 das könnt ihr nicht tun. Und sie nehmen gefangen mit den sogenannten Nagapashus, das sind Schlangenfesseln, Seile von Varuna. Varuna hat so spezielle Fesseln, Seile, mit denen kann er alle Leute fesseln, die kommen nie wieder frei. Und es ist sehr unangenehm, da eingezwängt zu sein. So lassen sie Bali Maharaj fesseln auf diese Art und Weise. Jedenfalls wird das weiter berichtet, wie, und so wird er mir erzählt, dass Bali Maharaj schon alles verliert. Er verliert ihm alles. Ihm gehörten die himmlischen Planeten, er war der Herr des Universums, und so hat er alles verloren. Und das prophezeit hier Brihaspati und sagt, Vers 10, er wird alles verlieren, weil er den Anweisungen seines Gurus nicht mehr folgen wird und nicht mehr mächtig sein wird. Er wird nicht mehr die Kraft haben. Und Vamana sagt zu ihm, okay, mein lieber Bali, du bist so eine große Persönlichkeit, aber du kannst hier nicht regieren, die himmlischen Planeten, die sind für Indra, das ist seine Regierungszeit. Aber geh zu den niederen Planetensystemen, nach Sutala, ich glaube nach Sutala geht er, was ein himmlischer, es nennt sich, diese unteren Planetensysteme nennen sich Bilvasvarga. Und Bilvasvarga heißt sowas wie Imitationshimmel. Die sehen aus wie himmlische Planeten, das ist alles wunderschön, aber es ist alles sehr steril. In der Hinsicht, weil es gibt keinen Rasa oder keine Bhakti, keine Hingabe an Krishna. Das ist wie unsere heutige Kultur, die ist sehr opulent und sehr fortgeschritten, aber gleichzeitig sehr kalt und sehr tot eigentlich im Herzen. Weil es gibt keine Spiritualität. So, die himmlischen Planeten sind materiell sehr schön, aber gleichzeitig gibt es auch Beziehungen, gute Beziehungen und Göttlichkeit und Spiritualität. Auf den Imitationshimmeln, diesen unteren Planetensystemen, die sind manchmal sogar herrlicher, opulenter und schöner wie die himmlischen Planeten, aber alles ist sehr atheistisch. Jedenfalls sagt Vamana zu Bali, okay, du bekommst einen dieser niederen Planeten und da kannst du leben und regieren. Und wenn die nächste Regierungszeit, das nächste Manvantara anbricht, dann wirst du der Indra. Dann wirst du rechtmäßig Indra. Weil wir haben schon gesagt, dass nach jedem Manvantara findet ein Wechsel der regierenden Halbgötter statt. Und auch der Posten des Indra wird ausgewechselt. Und er sagt, in der nächsten Regierungszeit wirst du den Posten von Indra übernehmen. Ganz offiziell. Dann kannst du regieren. So, das werden wir noch später hören. Und das wird hier prophezeit von Brihaspati. Und darauf, wir können erstens lernen, wir können so viel aus der Geschichte lernen, aber erstens, dass man die Segnungen der Brahmanas braucht, um erfolgreich zu sein, aber der richtigen Brahmanas, der Devoti Brahmanas und des Gurus, dann können wir erfolgreich sein im Spirit und Leben. Und dass man versteht, was ist ein echter Guru. Dass man nicht falschen Gurus folgt. Woher kann man wissen, was ein echter Guru ist? Hatte ich gestern oder vorgestern auch einen auf der Straße und gesagt, dann habe ich das Buch gezeigt, Bhagavad Gita, und er sieht Prabhupada und sagt, oh, das ist ja schon wieder einer von den Gurus. Nein, das will ich nicht. Ich sage, ja, das hast du ein Problem mit Gurus. Er sagt, nein, ich bin keine Gurus. Die reden, man weiß nie, ob das stimmt, was die sagen. Ich sage, ja. Sag ich, woher weißt du, ob jemand ein echter Mathematikprofessor ist oder nicht? Sagt er, ja, weil was die Masse, und dann hat er gesagt, ja, was die Masse sagt. Was die Masse sagt, sag ich, das ist aber Quatsch. Die Masse folgt so vielen falschen Führern, haben wir doch immer schon gesehen. So ist das Kriterium, was die Masse sagt? Nein. Woher weißt du, was ein echter Mathematikprofessor ist, ob das stimmt, was er sagt? Habe ich zu ihm gesagt, wenn er das sagt, was die Mathematik sagt. Und Mathematik ist logisch, ist philosophisch, macht Sinn und das steht in Büchern drin. So, wenn der Professor dasselbe sagt, was in dem Buch steht, dann ist er ein echter Matheprofessor. Das kannst du mitlesen. Sag, oh, Herr Professor, ja, stimmt, das ist ein echter Professor. Sagt genau dasselbe, was hier steht. Er lehrt aus dem Buch, er lehrt das Buch, das Wissen. Er lehrt das wahre Wissen. In selber Weise, ein echter Guru ist jemand, der das Wissen lehrt. So, wer die vedischen Schriften lehrt, einfach das erklärt, was da drin steht, ist ein echter Guru. Und jemand, der was anderes sagt, ist ein falscher Guru. Und die meisten Gurus sind eben falsch. Und die kennen die Bücher nicht. Darum sind sie auch keine Gurus. So, für uns in ISKCON ist es wichtig zu verstehen, ein echter Guru ist jemand, der das lehrt, was die Schriften sagen. Und der speziell das sagt und lebt, was der Acharya von ISKCON, der Gründer Acharya, Sankstapakacharya, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada lehrt. Jemand, der seinen Fußspuren folgt, ist ein echter Guru. Jemand, der dasselbe sagt wie er, jemand, der dasselbe tut wie er, der ist ein echter Guru. Weil auch in unserer Gesellschaft, in der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, hatten wir schon viele falsche Gurus. Die haben es vielleicht nicht böse gemeint, aber an einem gewissen Punkt haben sie Fehler gemacht und hatten viele Leute, viele Devotees enttäuscht und vielleicht auch falsche Dinge gelehrt. So, nur wenn jemand den ISKCON Guru Stempel am Hirn hat, den offiziellen ISKCON Guru, kann ein Anwärter, Schüleranwärter nicht sagen, okay, ich gebe mich dem hin, blind. Nein. Wir müssen prüfen. Auch wenn das ein offizieller ISKCON Guru ist. Weil die Geschichte hat gezeigt, viele sind keine Gurus gewesen und gefallen und haben falsche Dinge gemacht. So, wie können wir erkennen, ist jemand ein echter Guru oder nicht? Nicht an dem offiziellen Titel, das ist schon schön und gut, das gehört vielleicht dazu, aber primär misst man seine Qualität an Srila Prabhupada. Das heißt, unsere Pflicht ist es, Srila Prabhupada zu kennen. Wenn wir Srila Prabhupada nicht kennen, dann können wir nicht verstehen, was ein echter Guru ist. Deshalb müssen wir Srila Prabhupadas Bücher lesen, seinem Beispiel folgen, seine Unterweisungen hören, ihn kennenlernen. Und dann siehst du ganz klar, wenn ein anderer Guru kommt, wow, der macht genau dasselbe wie Prabhupada, weil du weißt, was Prabhupada tut. Wenn du nicht weißt, was Prabhupada tut und sagt, dann kommt hier ein Guru rein, der ist charismatisch und schön und wunderbar und was auch immer. Aber du weißt nicht. Und vielleicht ist er es ja auch nicht. Vielleicht in 2 Jahren ist er kein Guru mehr. Aber jemand, der Prabhupadas Lehren kennt, der sieht das schon und sagt, okay, das ist gar kein Guru. Oder der folgt Prabhupadas Beispiel nicht richtig. Das sieht man ja. Das hat Prabhupada nie gesagt. Das hat Prabhupada nicht gemacht. Prabhupada hat sogar gesagt, das sollst du nicht tun. Und der macht das. Das ist nicht gut. Und Prabhupada gibt das Beispiel. Wie kann man, wenn du Gold kaufen willst, ähnliches Beispiel noch, wenn du Gold kaufen willst und du gehst in den Gold zum Goldhändler und 1 Kilogramm Gold kostet 50.000 Euro. Das ist eine Tatsache. 1 Kilo Gold kostet 50.000 Euro. Und du hast 50.000 Euro mit, weil du willst 1 Kilo Gold kaufen. Nur du hast ein kleines Problem. Du gehst in den Goldladen rein oder du gehst in den Laden rein, aber du weißt nicht, was Gold ist. Du willst Gold kaufen und du weißt nicht, was es ist. Und der Händler, der ist sehr intelligent. So wie Vaishyas sind. Die sehen sofort, der Junge hat keine Ahnung. Und sagst, ja, ich habe hier 50.000 Euro, ich hätte gerne 1 Kilo Gold. Und er sagt, oh, warte einen Moment, ich komme gleich. Und er bringt dir einfach 1 Kilo Metall. Und du weißt, Gold ist sehr schwer, ist sehr hart. Klar, hat man schon gehört. Und hier, dein Gold. Sag ich, oh, danke schön, oh, schwer und hart. Klar, nehme ich mit. Schönen Tag, 50.000 Euro. Selberweise, wenn wir nicht wissen, was ein Guru ist, wie willst du einen echten Guru haben? Und du gibst dein Lakshmi, deine Bhakti und wirst enttäuscht. Deshalb muss man wissen, was ist Gold? Und dann weißt du, oh, das ist Gold oder ist nicht Gold. Und dann kannst du investieren, deine Bhakti, deine Hingabe. So, wie kann man verstehen, was ein echter Guru? Indem man einen echten Guru, indem man dem Beispiel von Srila Prabhupada folgt, der ein echter Guru ist. Zweifelsfrei. Und dann siehst du, das ist ein echter Guru. Der sagt, was Prabhupada sagt, der macht, was Prabhupada sagt, der betont, was Prabhupada sagt, der zitiert Srila Prabhupada, der folgt Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ist die vorherrschende und wichtigste Persönlichkeit in ISKCON. Und an seinem Standard misst man. So können wir herausfinden, was ein echter Guru ist. Okay, irgendwelche Fragen?
But initially, when you preach and during that time, what you really do to prove that Srila Prabhupada, I mean, they don't know, you know, you have seen, you have read the books, but then what is your punch point, main point to say why you should believe, I mean, Srila Prabhupada, as a bona fide spiritual master. How do you convince them? I mean,
in order that you have to get to know Srila Prabhupada, then it's obvious. When they learn the science of Krishna consciousness, then they can see who is a real Krishna conscious person, who is a real representative of the Guru Parampara. It's not that Srila Prabhupada is an isolated person.
Yeah.
Srila Prabhupada is a part of a long disciplic succession.
Yeah, really.
And he is a perfect representative of this disciplic succession, which represents Krishna. Mm-hmm. So meaning Srila Prabhupada is a perfect guru because he's a perfect disciple, because he's a perfect servant. Prabhupada always said, if the guru comes and poses himself as a master, then it's wrong. The master is posing himself as a servant. He's a perfect servant of the Lord. There are two lords, actually, it said. It's the Seva Bhagavan and Sevya Bhagavan. The one is served and the other serves, but both are on the same platform of Godhood in that sense. Like Sakshata Ritvena Samasta Shastir. It said in all the Vedic scriptures, all holy people say that the Guru is Sakshat, directly God, because he is a perfect servant of God, and in that sense, on the same platform with him, he has the same power. Because Krishna can empower the Acharya. It's not that he is God, but he's the perfect servant of God. In that sense, he is God. This is a paradox, but it's in that sense, he has the same power. And so that means he is a perfect servant. So, and when we study Srila Prabhupada's life and teachings, he's posing himself always as a humble servant of his spiritual master and of the disciplic succession of Krishna. And when he speaks, he always quotes scripture. He never says, I think, or it's my opinion. He always says, look here, in this Bhagavad Gita said that, Bhagavatam says this, Upanishad says this. He never says, often people ask him, what's your opinion? Yeah. And Prabhupada said, I have no opinion. This is not my job to have an opinion. I just repeat what's written in scripture. I want to bring you Vedic scripture, Vedic knowledge from Krishna. It's not important what I think. And it's true, Prabhupada never said what he thinks. He always, everything what he taught was based solely on scripture. And when you learn this through reading the books, you can see that Prabhupada really, he just quotes, even though it's not Sanskrit quote, but all what he quotes in English, it's just directly from the scripture. And the more you know scripture, the more you can see that in his purports. Sometimes you can see directly, he quotes a verse, but sometimes he doesn't. But you know where it's coming from, because you know the books. So that's because, so we have to know what is the real guru through that, through the studying of the books. And then you see one is speaking the truth and one not. Then you can surrender.
Is it just like Hanuman to Rama? Prabhupada towards Krishna?
Yeah.
Is it, we can compare with Hanuman to Rambhak Hanuman. Just like Srila Prabhupada is a bhakta to Sri Krishna.
Yes, he's a bhakta. He's a bhakta. That's a perfect bhakta. So the solution is what we always say, read the books. Yeah. Get to know Srila Prabhupada and then you get to know Krishna. Through the bhakta you get bhakti. And then Bhagavan. Something else?
It's another commandment you said. Can you please repeat that again?
Just he quoted, this was some fool on the street and he said, No, this is all not good, what religion teaches. And actually, there's an 11th commandment which says, keep your religion for yourself. And I said to him, why you tell me that? You should shut up. If you stand to what you said right now, you should have said to me. Because right now you did it. You did not keep the religion for yourself. You told me, you preached them. Yeah. So you're contradicting. You cannot take you seriously. Think about it, please. Go away and think about it. Yeah. I said, okay, I go away and think about it.
I had just a doubt, maybe we can discuss later also, but the third commandment, the Bible says that about idol, you should not bow before the idols and you should not worship the idols. Yeah. So, I mean, how?
Where? What?
In the Old Testament?
Old Testament, yes.
The third commandment?
Yes.
Yeah. So, which is very contradictory to what we understand from
of course it is. They have a big problem with deity worship.
Yeah.
We have a big problem with it. Like the Muslims also. Like
yeah.
Christians somehow not so much because they do it. In the whole day of the Catholic churches you have so many pictures and statues and figures of God and Jesus and the prophets of there and the saints. So they are a little bit into it. Not like we, but a little bit. But the Jews and the Muslims are completely against it. It's like a red red cloth for them. Red cloth means, you know, like a bull. When he says red cloth, he goes crazy. So they also go crazy, but they cannot understand it. Why it is? Who knows?
No, what I have understood, they think like this. when you're worshipping, you try to limit the God. Of course you cannot limit the God because God is infinite anyway. But to love somebody, from my understanding, I mean, not from my understanding, but from Vedic scriptures' understanding, that to love somebody, you have to find somebody in the limit form. Then only you can. You cannot love atoms, right? Because Krishna is in every atom. You cannot love that.
Yes.
So, yeah, but they do not agree to this point. They say that why we do not worship atoms is because we don't want the God to be limited. He's unlimited.
He's unlimited, but he shows himself through so many channels, mm-hmm. and the deity is one channel in that sense.
Yeah.
And when he comes through this channel, the channel himself becomes also himself.
Mm-hmm. Yeah. Yeah.
So he's not limited by that. Actually, it's more. It makes him bigger. He mm-hmm. can show himself in so many ways. If you say he cannot show himself to a deity, then you limit him.
Yeah, that is true.
He can do whatever he likes. Why cannot show himself to a deity? For why not? Why not? Can he not? Is he not powerful? Is he not all powerful?
Yeah. That's right.
He can show himself through a blade of grass, he can show himself through a flesh, he can show himself to a deity, can personally show himself through the acharya. Mm-hmm. There are so many channels. We have so many. We say the holy name is Krishna.
Yeah.
So we have so many approaches to him. And deity is a very important one. And when you understand it scientifically, how deity worship works, all in all, you see, it's true, it's a very interesting process to approach God. How you serve him, how you do all that, you engage your activities in that, you serve him, you love him, you pray to him, you have an object you can focus your mind on. It's very easy.
Mm-hmm.
So he gives this help. They said it's his mercy that he comes in a deity form. It's a huge mercy. It makes it very easy to approach him, very, very easy.
Mm-hmm. Yeah.
Okay.
Thank
you. Chimat Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Gaur.